Deutschlandfunk.
Hotel Portier, bitte. Sehr wohl, gnädige Frau, sofort.
Page, Nummer 68, Madame Grosinskaya.
Was ist für mich gekommen?
Diesmal leider nicht, Herr Doktor.
Guten Tag, Kringelein Otto, mein Name.
Meinen Schlüssel bitte, Nummer 76.
Bitte, gnädige Frau.
Menschen im Hotel. Ein Hörspiel in 9 Folgen nach dem gleichnamigen Fortsetzungsroman von Vicky Baum. Funkbearbeitung von Holmer Attila Mück. Sie hören heute die 8. Folge. Merci.
Pour les employés. Noch eine. Eine Flasche Shampoos. Ja, sofort. Wo ist die Flasche?
Sie müssen jetzt für uns sorgen, Herr Direktor. Ich habe keinen Pfennig mehr. Ich werde Sie morgen gründlich anpumpen müssen.
Ja, bitte. Bitte, Herr Baron, bitte. Sehen Sie. 3.000? 4.000? 5.000?
Sie sind ein Glückspilz, Herr Direktor.
Und Glückspilze liebe ich besonders. Na, wie wär's? Sind wir einsam?
Einsam? Das schöne Frau ist vorbei. Für immer. Hier, trink Champagner. Na los, ist noch genug davon da.
Mann, du gehst aber ran, Junge.
Herr Baron.
Das Leben hat Otto Kringelein wieder gepackt. Baron von Geigern hat ihn unter seine Fittiche genommen. Natürlich nicht ganz uneigennützig. Mit ihm erobert Kringelein Berlin durch die Luft, rast in des Barons Coupé durch die Straßen, tanzt, sitzt am Roulette-Tisch, spielt, gewinnt, verliert, gewinnt, trinkt im Übermaß Champagner. Und endlich beginnt er eine Kraft in sich zu spüren, den Mut zum Aufbegehren. Endlich wagt er das Nein gegen Generaldirektor Preysing. Ausgehungert, süchtig nach Licht und Lärm und Tanz, taumelt er am Arm von Geigern weiter durch den Rest der ihm bleibenden Zeit.
Ja, schwer besoffen war deine
Du sollst verschwinden. Herr Direktor, sagen Sie doch was.
Ich glaube, Herr Baron, ich muss sterben.
Aber der morbide Körper ist diesem Schock nicht gewachsen. Es gibt Zeichen. Unmissverständliche der Aufgabe, Herr Direktor. Der Niederlage.
So, hier trinken Sie das, Herr Direktor.
Kampmann, bist du's? Nein, ich gehe nicht weg, Kampmann.
Ich bin's, Geiger. Bleiben Sie ganz ruhig. Menschenskind, wo bleibt denn der verdammte Arzt? Hallo, ich habe den Arzt verlangt. Wie? Na, hoffentlich.
Ich sterbe. Nicht, Herr Baron. Bleiben Sie hier, bitte.
Ich bin ja hier, Herr Kringelein. Na, endlich, das dauert ja nicht.
Treten Sie zur Seite.
So. So. Nun jammern Sie nicht, Herr Kringelein. Es ist gleich vorbei.
Schon vorbei? So schnell vorbei?
Sie sind zu gierig gewesen. Alles auf einmal, das ist zu viel. Ziehen Sie den linken Ärmel hoch.
Ja, sofort. Von wegen vorbei. Unsinn, Sie haben nur zu viel vom kalten Sekt getrunken. Das ist es.
Jetzt piekt es und dann ist es erledigt. So.
Was machen Sie da, Herr Doktor? Was ist das?
Etwas Gutes. Ein süßes Bonbon.
Wie gut, dass Sie das gleich bei der Hand haben.
Nicht wahr? Das ist mein Reisekoffer. Immer gepackt. Verstehen Sie? In Bereitschaft sein, das ist es natürlich, wie Shakespeare so hübsch sagt. Bereit zur Abreise in jeder Minute, verstehen Sie? Das ist der große Witz von diesem kleinen Gepäckstück. Na, geht's besser, Herr Kringelein?
Es ist so leicht, Herr Doktor, wie auf einer Wiese.
Na, sehen Sie. So, vorläufig hat er seine Ruhe.
Vorläufig? Ist das nicht gefährlich?
Nein, unser Freund muss noch zappeln. Er wird noch eine Menge solcher Tänze erleben, bevor er...
in Ruhe gelassen wird. Das Herz, sehen Sie, das Herz ist noch da. Das lebt noch, das klopft noch, das will noch. Rundherum ist vieles kaputt, aber das Herz besteht aus seinem Recht. Da muss das Marionettchen noch eine Weile springen an seinem letzten Faden. Zigarette?
Danke. Ist er also sehr krank und kann trotzdem nicht sterben? Das ist ja eine abscheuliche Schinderei.
Na eben. Und darum lobe ich mir meinen kleinen Koffer. Eigentlich kann man das, was einem hier auf der Welt zugemutet wird, doch nur aushalten, wenn man weiß, dass man in jedem Augenblick Schluss machen kann. Wie? Das Leben ist eine miserable Sorte von Dasein. Glauben Sie mir.
Also, ich lebe gern.
Ja, Sie leben gern. Ihresgleichen lebt gern. Euch kenne ich. Sie kenne ich ganz genau.
Mich?
Ja, Sie speziell. Sie ganz persönlich. Hier. Ja. Dort habe ich Ihnen einmal einen hübschen kleinen Granatsplitter rausgeholt. Die nette Naht, die Ihnen so interessant steht, habe ich genäht. Sie erinnern sich nicht? Informell. Na, Ihresgleichen vergisst alles. Unser Eins muss sich alles merken. Kann nichts loswerden. Nichts.
Informell? In dieser fürchterlichen Bude von Lazarett, nicht wahr? Nein. Ich erinnere mich kaum. Nein, ich bin wohl ohnmächtig gewesen.
Ich habe sie mir aber gemerkt, weil sie das jüngste Soldatchen gewesen sind, das mir in die Finger kam. So von der Sorte singend in den Tod. So, und jetzt leben Sie also gern. Das war zu erwarten. Freut mich zu hören. Nur eines werden Sie mir zugeben. Die Drehtür muss offen bleiben.
Drehtür?
Ja, die Drehtür meine ich. Setzen Sie sich mal in die Hotelhalle und schauen Sie die Drehtür eine Stunde lang an. Das geht wie verrückt. Rein, raus, rein, raus. Das ist eine witzige Sache, so eine Drehtür. Nun passen Sie mal auf. Sie kommen beispielsweise durch die Drehtür herein. Da wollen Sie doch die Gewissheit haben, dass Sie auch wieder raus können durch die Drehtür. Dass sie Ihnen nicht vor der Nase zugesperrt wird und Sie gefangen sind im Grand Hotel.
Natürlich.
Da sind wir uns ja einig. Die Drehtür muss offen bleiben. Der Ausgang muss jederzeit parat sein. Sterben muss man können, wann es einem passt. Wann man selber will.
Sterben, ja.
Wer will denn sterben? Niemand.
So. Na zum Beispiel, sehen Sie mich an. Sehen Sie mich genau an. Ich bin ein Selbstmörder. Verstehen Sie? Und gewöhnlich sieht man Selbstmörder erst nachher, wenn sie schon am Gasschlauch genuckelt haben oder losgeknallt haben. Ich, wie ich hier sitze, bin also ein Selbstmörder vorher. Mit einem Wort, ich bin ein lebender Selbstmörder. Das ist eine Rarität. Das werden Sie zugeben. Eines Tages nehme ich aus dieser Schachtel 10 Ampullen, rein damit in die Vene, und dann bin ich ein toter Selbstmörder. Ich spaziere raus aus der Drehtür, bildlich gesprochen. Und Sie können drin sitzen bleiben in der Halle. Und warten, und warten.
Also ich habe das nicht so eilig. Noch finde ich das Leben großartig.
So, großartig finden Sie es.
Vorbei.
Sie waren doch auch im Krieg. Und dann sind Sie heimgekommen und dann finden Sie das Leben großartig. Ja, Mensch, wie existiert ihr denn alle? Habt ihr denn alles vergessen?
Hören Sie, Doktor, indem wir tagtäglich davon sprechen.
Gut, gut, gut. Wir wollen nicht davon sprechen, wie es draußen war. Wir wissen es ja. Aber wie denn? Wie denn? Wie könnt ihr denn zurückkommen von dort und noch sagen, das Leben gefällt mir? Ja, wo ist denn euer Leben? Wo? Ich habe es gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Manchmal denke ich mir, ich bin schon tot. Eine Granate hat mir den Kopf weggerissen und ich sitze als Leiche verschüttet die ganze Zeit im Unterschlund von Ruskoa. Da haben Sie den Eindruck, wahr und wahrhaftig, den mir das Leben macht, seit ich von draußen zurückgekommen bin.
Na gut, etwas davon ist ja wahr. Mit dem Zurückkommen ist es nicht einfach gewesen. Man ist unbändig geworden und hat keinen Platz. Was soll unser einer mit sich anfangen? Reichswehr? Drill? Fliegerpilot? Danke. Ich habe es versucht, täglich 2-mal nach dem Fahrplan loszuckeln. Berlin, Köln, Berlin, Forschungsreisende, Expedition. Das ist alles so abgekocht und ohne Gefahr. Sehen Sie, das ist es. Das Leben müsste ein bisschen gefährlicher sein. Aber man nimmt's, wie es kommt.
Nee. Das meine ich nicht. Aber vielleicht sind das nur persönliche kleine Nuancen. Vielleicht würde ich die Sache auch so harmlos sehen wie Sie, wenn man mir die Visage so gut geflickt hätte, wie ich sie Ihnen geflickt habe. Aber wenn man die Welt durch ein Glasauge anschaut, da sieht sie ganz merkwürdig aus.
Bitte.
Das kann ich Ihnen versichern.
146 plus 163, 10% gleich 70,9 minus 12,9.
Ja, was ist los, Herr Kringelein?
Wo ist es?
Was? Was suchen Sie denn?
Wo ist mein Geld?
Wo sein Geld ist, fragt er.
Ich denke, er hat es im Hotel-Safe deponiert.
Na, Sie haben Ihr Geld doch im Hotel deponiert. Haben Sie noch Schmerzen?
Schmerzen, wieso?
Alles schon vergessen? Die Schmerzen schon vergessen? Die Wohltat auch? Morgen kann es wieder losgehen, was?
Ja,
Sie Lebenskünstler.
Es muss doch irgendwo sein, das viele Geld, das gewonnene Geld.
Wo ist denn nun sein Geld?
In seiner Brieftasche vielleicht.
Es ist in Ihrer Brieftasche. Und nun schlafen Sie weiter, wenn Sie mir nicht zumunter, sonst tut's wieder weh.
Ich will die Brieftasche haben.
Moment. Hier ist keine. Hier ist keine Brieftasche. Nun bleiben Sie doch liegen, Herr Kringelein.
Nein, wo ist sie? Wo ist mein Geld? Das viele Geld, meine Brieftasche, nichts. Es ist weg, alle 6.200 Mark waren in der Tasche. Davon kann man 2 Jahre leben, 2 Jahre.
Wo kann denn die Brieftasche sein, wenn Kringelein partout noch 2 Jahre leben will?
Vielleicht haben die Mädchen in der Alhambra sie ihm geklaut.
Alles verloren, 2 Jahre, 6.000.
Man wird Kringelein seine Brieftasche wieder verschaffen müssen. Ich denke, meine Mission ist hier erfüllt.
Da ist die Brieftasche.
So.
Ich habe sie vorhin in Sicherheit gebracht, damit sie Kringelein nicht gestohlen wird in dem Kapitel, wo wir waren.
Das war vernünftig. Herr Kringelein, da ist sie. Sehen Sie?
Was?
Na, Ihre Brieftasche.
So, na ja.
Jetzt werden Sie wohl schlafen können.
Ne? Ja. Herr Baron.
Ja?
Bitte bleiben Sie hier bei mir, Herr Baron.
Sie brauchen keine Angst zu haben, Kringelein.
Ich habe keine Angst. Glauben Sie denn, dass ich Angst habe zu sterben? Ich habe keine Angst. Im Gegenteil. Ich muss ja dankbar sein dafür. Ich hätte ja nie die Courage gefunden zu leben, wenn ich nicht wüsste, dass ich sterben muss. Wenn man weiß, dass man nachher stirbt, da kriegt man nämlich Courage. Immer daran denken, dass man sterben muss, da ist man zu allem fähig. Das ist ein Geheimnis.
Aha, die Drehtür. Kringelein wird Philosoph. Krank sein macht weise. Haben Sie das schon bemerkt?
Leben. Sterben. Was soll das? Ich lebe, dann lebe ich also. Ich sterbe, Herr Gott, dann sterbe ich eben. Aber mit Anstand krepieren, bitte. Bereit bin ich auch. Ich brauche keinen Koffer voll Morphium dazu.
Ich bin müde. Ich bin gestern Nacht nicht in mein Bett gekommen und heute ist es auch schon wieder 4 Uhr.
Kommen Sie, Herr Direktor. Kriechen Sie unter die Decke. So.
Bleiben Sie bei mir, bitte. Bleiben Sie, Herr Baron.
Aber Herr Direktor, seien Sie doch vernünftig.
So, naja. Ihr Morphium haben Sie intus. Und nun brauchen Sie mich wohl nicht mehr, was?
Nein. Danke. Bitte, Herr Baron.
Grand Hotel, bitte. Nein, gnädige Frau, ist noch nicht eingetroffen. Jawohl. Bitte sehr. Georgi, die Post. Georgi, träumst du?
Wie? Nein, ich denke nur an den kleinen Herrn. Kringelein, wie man ihm nur helfen kann.
Helfen? Wir sind ein Hotel und kein Spital. Und was hier sitzt und steht und liegt, sind Gäste, keine Patienten.
Irgendwie kommen sie mir aber alle ein bisschen krank vor.
Bisschen ist gut. Was uns von einem Irrenhaus unterscheidet, ist die wohl bessere Küche und der Zimmerpreis.
Das haben Sie gut gesagt. Ich denke...
Hier. Die Fahrkarte für den Baron. Leg's in sein Fach.
Er reist ab?
Ende des Jastspiels.
Schade, er wird mir fehlen. Nach Prag, 2. Klasse. Prag? Aber da ist doch auch Madame Grosinska ja hingereist. Wissen Sie, was ich glaube?
Ja.
Sie auch?
Ja.
Aha, naja.
Portier, bitte. Ja, sind eingetroffen. Natürlich. Sofort. Bitte sehr. Der Herr Kammersänger wünscht seine Partitur. Da liegt sie, Zimmer 104.
Ja, gleich.
Sofort.
Für den Dr. Ottanschlag ist wieder keine Post dabei.
Es kommt auch keine. Nie.
Manchmal denke ich, ich sollte ihm einen Brief schreiben.
Wie? Du?
Warum nicht? Er freut sich dann. Er wartet doch immer auf Post.
Der Schlag trifft ihn. Er muss warten, wenn er weiterleben will. Verstehst du?
Ja, eigentlich, nö.
Na, vielleicht fällt es dir auf dem Weg ein. Der Kammersänger hat die 104. Noch eine Frage?
Geh ja schon.
Das ist doch nicht wahr. Baron von Geigern, der Menschenfreund, der liebende Samariter, Hüter der Mütter und Pensionäre. Ist das denn zu fassen?
Schrei hier nicht so rum, du bist nicht in einer deiner Stammkneipen.
Oh, pardon. Baron, wie konnte ich das vergessen? Ja, ich weiß, du würdest mich nicht mal mit der Kohlenzange anfassen.
Ja, du sagst es. Und nun scher dich zum Teufel, du langweilst mich.
Nein, dahin gehen wir zusammen, mein Guter. Ich hoffe, du hast dir schon eine einigermaßen glaubhafte Erklärung für Schallhorn ausgedacht.
Ja, lass das meine Sorge sein.
Ich denke nicht daran. Wir haben uns zusammen in dieses Boot gesetzt und wir werden zusammen mit ihm untergehen oder
wir,
aussteigen.
Wir zusammen?
Für deine verdammte Borniertheit wirst du...
Was?
Das kann man doch keinem Menschen erzählen. Da jagt man diesen verfluchten Klunkern durch halb Europa nach, riskiert Kopf und Kragen und er... hält sie in den Händen und legt sie zurück. Das ist doch nicht zu fassen. Lässt sich einlullen von so einer zusammengeschrumpften, zerknitterten Schupfdohle.
Du widerwärtige, ekelhafte Kreatur. Das sagst du nie wieder, hörst du. Nie wieder.
Ich bin so wahnsinnig. Auf. Oh. Ich wäre beinahe erstickt. Das ist ja wirklich verrückt.
Ich hab's dir 100-mal gesagt, misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Du.
Dreck, ja, Dreck. Warum sagst du es nicht? Und du? Mit welchem Recht spuckst du vor mir aus, hä? Mit welchem verdammten Recht? Liegst du nicht neben mir in der Gosse, Baron? Was zählt schon, was gestern war? Gestern ist tot, vorbei, aus.
Ich habe dich gewarnt, sei still.
Du willst mir erzählen, dass du den kleinen alten Trottel aus reiner Freundlichkeit durch die Bars und Casinos geschleppt hast? Bist du vielleicht dem Heiligen Geist begegnet, kam die große Läuterung?
Vielleicht.
Hast du schon jemals einen Spieltisch verlassen ohne ein Kilo Chips in der Tasche? Hä? Nie.
Es war sein Geld, es war sein Gewinn.
Sein Geld, so, ich lach mich tot. Baron von Geigern respektiert Eigentumsverhältnisse, aber ganz famos. Herrgott, mich der Pfeife auf dem letzten Loch. Der kann seine Tage an einer Hand abzählen. Was nützen ihm da noch die Kröten? Der krepiert so und so.
Noch lebt er und noch glaubt er.
So, er glaubt. Und woran? An die Wahrheit, an die Gerechtigkeit, an das Gute im so bitterbösen Menschen. Na und wenn schon, was hilft's ihm noch?
Du, jetzt zerbrich dir nicht den Kopf, was weißt du schon davon? Ach, aber es ist nicht deine Schuld.
Lass doch das Getue. Für mich gilt nur eine Devise. Fressen oder gefressen werden, basta. Und wenn du das nicht begreifst, Baron, dann wirst du nicht alt. Na? Lass dir was einfallen, wie wir aus dem Dreck rauskommen. Oder nimm dir einen Strick.
Raus.
Du hast ja schon vor Jahren mit dem Knüpfen begonnen. Er ist jetzt fertig, Baron.
Raus, habe ich gesagt!
Die Sittlichkeitsbegriffe im Grand Hotel sind dehnbar. Zwar kann im Grand Hotel nicht gestattet werden, dass Herr Generaldirektor Preysing seine Sekretärin in seinem Appartement empfängt. Aber nichts ist dagegen einzuwenden, dass er dieser jungen Dame ein Zimmer mietet. Das Zimmer Nummer 72. Es ist nur durch ein Badezimmer von Preysings Appartement Nummer 71 getrennt. London Bridge is falling down. Ich fahre nach London. An diesem Morgen kommt Post aus Fredersdorf. Viel Geschäftliches für Generaldirektor Preysing. Auch Otto Kringelein bekommt einen Brief. Er sitzt in seinem Messingbett, ohne Schmerzen, gestärkt durch Hunds Lebensbalsam und auf verzweifelte Weise gesonnen, das durchdringende, harte Lebensgefühl des gestrigen Tages beizubehalten. Seit er die Todesangst der letzten Nacht durchgekämpft und hinter sich gelassen hat, seit er lebendig durchgekommen war, spürt er sich selber wie aus einem glasdurchsichtigen, sehr harten Metall.
Lieber Otto, habe dein Schreiben erhalten und kommt deine Krankheit bestimmt nur davon, dass du dich nicht hältst. Hauptsächlich schreibe ich dir wegen des Herdes, denn so geht das nicht weiter. Nun war Binder hier und hat nachgesehen, der Abzug ist verbaut, sagte er, und in jedem Haus in der Kolonie ist was anderes nicht in Ordnung. Da müssten sie einem auch Kohlen liefern, wenn sie die Herde verbauen, denn solche Kohlenrechnung kann kein Mensch bezahlen, wie der Herd braucht. Habe nun mit Binder geredet, unter 14 bis 15 Mark kann er den Abzug nicht reparieren und würde sich das am Kohlenverbrauch wieder einsparen. Natürlich ist das eine große Ausgabe und möchte ich schnellstens deine Meinung hören, was mit dem Herd geschehen soll. So geht das nicht weiter, aber 14 Mark kann man auch nicht noch hinter dem schlechten Herd herwerfen. Habe unter der Hand mit Kiezer geredet, der versteht auch etwas davon, aber der meint eher noch mehr als weniger. Und ob wir dann weniger Kohlen brauchen, das kann er nicht garantieren, sagt er. In der Fabrik habe ich deswegen Krach gemacht, denn ich war bei Schriebers nach vieler Mühe und habe verlangt, die sollen den Herd reparieren, was doch recht ist. Denn es ist doch ihre Kolonie. Davon wollen sie aber nichts wissen. Wenn ich aus der Krankenunterstützung etwas herausbekomme, Vater meint, vielleicht spucken sie 30 Mark aus, aber ich glaube nicht, denn Preising, der geizige Hund, lässt nichts aus. Soll ich dann den Herd reparieren lassen oder nicht? Bekommst du Krankengeld extra, wenn du ins Erholungsheim kommst, oder geht das drauf? Hier schneiden sie Gesichter, dass du dich von der Arbeit drückst und steckst das Gehalt ein. Ich mag gar nicht zwischen die Leute gehen. Sie vergönnen einem gar nichts. Bitte erledige das sofort mit der Krankenkasse. Frau Palm sagt, solange du krank bist, dürfen sie dir von der Kasse kein Geld abziehen. Du musst darauf achten, sonst bist du der Dumme, sagt sie. Hier ist schlechtes Wetter, wie ist es dort? Viele Grüße von deiner Anna. Schreibe mir gleich wegen des Herdes oder soll ich damit zuwarten, bis du kommst? Er raucht so, dass mir die Augen wehtun.
Preising. Immer wieder Preising. Es ist genug. Endgültig, Herr Generaldirektor.
Menschen im Hotel. Hörspiel in 9 Folgen nach dem Fortsetzungsroman von Vicky Baum. Sie hörten heute die 8. Folge in der Funkbearbeitung von Holmer Attila Mück. Es sprachen Erzählerin Jutta Hoffmann, Otto Kringelein, Heinz Schubert, Dr. Otternschlag, Jürgen Hentsch, Baron Geigern, Gundbert Warns, Portier Senf, Peter Schiff, Georgie, Jens Margraf, Chauffeur Otto Sander, Frau Gabriele Mettner. Regieassistenz Vera Hinz. Schnitt Susanne Baltes und Christa Rabbel. Ton Hans Martin. Regie Robert Mateka. Produktion Rias Berlin.